ich würde gern das Wort an Herrn Barucca abgeben. Mache ich mein Mikrofon aus, Herr Barucca, Sie sind dran.
Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder, und hier einen Beitrag leisten zu können. Ich bin kein Arzt oder Wissenschaftler, aber Autor und Journalist und habe die weltweit einzigartige Möglichkeit gehabt, Protokolle zu studieren, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden sollten von der Bundesregierung. Es geht um die ungeschwärzten Ergebnisprotokolle des Corona-Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts, einer zentralen Figur des ganzen Geschehens. 4000 Seiten, die stark geschwärzt waren erst und dann durch einen Whistleblower oder eine Whistleblowerin die Öffentlichkeit davon erfahren durfte. Und wir können jetzt, mein Themenfeld ist ja jetzt die Kommunikation. Es wird also darum gehen, nachzuvollziehen, was haben die Experten, die staatlich zuständigen Experten im Krisenstab besprochen und was hat die Politik aber gesagt, beziehungsweise was wusste die Öffentlichkeit und inwiefern gibt es da eine Diskrepanz? Die Bedeutung des RKI hat Herr Braun, nochmal ehemaliger Kanzleramtschef vor der Enquetekommission im Bundeskanzler, im Bundestag hervorgehoben und meinte kürzlich, das RKI ist ein ganz wichtiger Bestandteil sozusagen der Exekutive, die erste wissenschaftliche Institution, auf die wir in besonderer Weise gehört haben. Und Sie erinnern sich alle, der Slogan war, wir folgen der Wissenschaft, so sagte es die Politik. Beginnen möchte ich mit dieser Behörde und was vielleicht problematisch ist. Bundesgesundheitsminister ex-Karl Lauterbach meinte im März 24, das Robert-Koch-Institut ist nicht weisungsgebunden. In die wissenschaftlichen Bewertungen des Instituts mischt sich die Politik nicht ein. Ich auch nicht. Jetzt ist die Frage, was man im RKI dazu eigentlich sagt, jetzt wo wir es lesen dürfen. Da liest man frühzeitig eine Problematik, die ich Vereinnahmung nenne. Und da steht, ich zitiere immer nur die Experten im RKI, sind nicht meine Meinungen, kommt das RKI der politischen Forderung nicht nach, besteht das Risiko, dass politische Entscheidungsträger selbst Indikatoren entwickeln und oder das RKI bei ähnlichen Aufträgen nicht mehr einbindet. Also entweder wir machen das so oder dürfen nicht mitspielen, sage ich mal ein bisschen polemisch. Folgt dann daraus, die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Die Experten im RKI wissen um diese Schwierigkeit, dass die Politik interveniert. Wenn es um die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen geht, müssen wir meiner Meinung nach zuerst mal herausfinden, gibt es eine Not? Gibt es einen Grund? Und da sind wir am 17. März, wo von vermeintlich steigenden Infektionszahlen die Rede war. Es waren positive Testergebnisse und im RKI wusste man natürlich auch um diese Problematik und sagte, eine Zunahme der Testung kann einen künstlichen Anstieg erzeugen, ohne dass sich der epidemiologische Verlauf ändert. Allerdings fehlen uns dazu verlässliche Daten. Es gab verlässliche Daten, die wurden gerade präsentiert. Die haben aber kein großes Risiko gezeigt. Am selben Tag, als in Deutschland das Risiko hochgestuft wurde, hat einer der wahrscheinlich berühmtesten und kompetentesten Medizinstatistiker dieser Welt folgenden Artikel veröffentlicht. Es ist derselbe Tag. Ein Fiasko bahnt sich an. Während sich die Coronavirus-Pandemie ausbreitet, treffen wir Entscheidungen ohne verlässliche Daten. Wenn man die Sterblichkeitsrate auf die Altersstruktur der US-Bevölkerung hochrechnet, würde die Sterblichkeitsrate unter den mit Covid-19 infizierten Menschen 0,125% betragen. Diese Information wäre für die Öffentlichkeit auch sicherlich sehr relevant gewesen, dass es diese Meinung gibt, unabhängig davon, ob sie dann auch so stimmt. Jetzt kommen wir zu dieser Testung, die ja die Zahlen hervorgebracht hat, auf die sich alle bezogen haben. Sie erinnern sich an die Inzidenzen. Was denkt man im RKI eigentlich über dieses ganze Testen? Das steht sehr eindeutig, Anfang März, klare Botschaft für morgige Pressekonferenz, schade, damals Vizepräsident, keine Testung von asymptomatischen Personen. Man möchte an die Öffentlichkeit gehen, aber die Testung soll in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Wie kann dem politischen Wunsch nach verstärkter Testung entgegengekommen werden? Und jetzt die Quintessenz im April 21, ganz wichtig, die Inzidenzgrenzwerte sind willkürliche politische Werte. Von denen hing aber die Ausübung von Grundfreiheiten ab eines Bürgers. Sie sind willkürliche politische Werte. Aussage im RKI. Dann äußert sich das RKI auch mal zu den Inzidenzen und sagt, ja, Indikatoren bereitzustellen wird aus fachlicher Sicht weitgehend abgelehnt. Jedoch werden diese nachdrücklich von politischer Seite eingefordert. Eine diesbezügliche Weisung ist jedoch nicht erfolgt. Die genannte Inzidenz kommt aus einer Diskussion zwischen Braun und Jens Spahn. Jetzt brauche ich Ihnen die Wellen nicht erklären. Sie sehen nur die rote Linie. Es ist die Hochstufung, wo es keine Besonderheit zu sehen gibt. Und im RKI stellt man sich ganz schnell die Frage, wenn es nur so wenige Fälle sind und der aktuelle Höhepunkt schon erreicht ist, heißt das, die Bedeutung der Krankheit ist für das Gesundheitswesen doch nicht so gravierend. Sind die Maßnahmen dann adäquat? Man fragt sich also Anfang April schon eine Frage, die Herr Wieler verboten hat. Er meint ja, man darf das nicht hinterfragen. Aber die Fachleute im RKI stellen wohl diese Frage, ob diese Maßnahmen adäquat sind. Die Bevölkerung wurde das aber nicht mitgeteilt. Selber stellt man fest, dass das Surveillance-System den Eindruck übermittelt, dass es keine relevante SARS-CoV-2-Zirkulation gibt, während über die Labornetzwerke eine beeindruckende wöchentliche positiven Rate sichtbar ist. Und jetzt wieder Kommunikation, dies ist schwer zu kommunizieren. Genau, das ist die Problematik. Und wir bleiben bei der Risikoeinschätzung, nur dass klar wird, es zieht sich ein roter Faden, dass die Risikoeinschätzung, die ja Grundlage für Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, willkürlich erfolgt. Risikobewertung, der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist abhängig von der Zustimmung des Bundesgesundheitsministeriums, logisch, voraussichtlich nicht vor der Ministerpräsidentenkonferenz Februar 2020. Eine Herabstufung vorher würde möglicherweise als Deeskalationssignal interpretiert werden und daher politisch nicht erwünscht. Also eine politische Entscheidung. Das überspringe ich jetzt, damit ich bei den 10 Minuten lande. Was hat man dem RKI eigentlich zum Risiko gesagt? Zum klinisch relevanten Risiko, das von Corona ausgeht. Da sagt man jetzt ein Jahr nach Hochstufung, Sterbegeschehen leicht unter dem Durchschnitt der Vorjahre, gegebenenfalls durch Ausbleiben der Influenza-Welle. Es ist keine Übersterblichkeit sichtbar. Ein Jahr. Covid-19 sollte nicht mit Influenza verglichen werden. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. Jedoch ist Covid-19 aus anderen Gründen bedenklicher. Es steht nicht drinne, welche das sind. Die angebliche Krankenhausüberlastung, dazu gibt es auch Zitate. Derzeit die Anzahl freier Betten, belegte Betten etwa gleich groß. Das heißt, viele Betten sind schon freigemacht worden. Normalerweise Anteil freier Betten unter 10%. Kommunikation wieder. Die Trends sollten besser erstmal nicht formuliert werden, da es sonst schwierig sein kann, weitere Maßnahmen zu begründen. Jetzt gibt es auch eine Mail, die mir zugespielt wurde von einer Präsentation, das ist vom GKV. Da geht es um die Krankenhausauslastung in 2020. Und intern nennt man das Jahr 2020 übrigens das goldene Jahr der Krankenhausfinanzierung. Und Dr. Wulf-Dietrich Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim GKV-Spitzenverband, sagt in einer Mail zu dieser Präsentation, die Sie sehen, dass im Jahresschnitt 2020 lediglich 2% der Betten mit Covid-19 belegt waren, kontrastiert doch ziemlich mit dem öffentlichen Heldenüberlastungsalarmismus. Da werden wir kommunikativ noch nachlegen müssen. Wir haben nämlich 13% weniger Krankenhausfälle gehabt in 2020 zu 2019. Wie kommuniziert man das? Die Masken war eigentlich relativ klar, noch ganz kurz vor der Hochstufung, Lars Schade, die Masken, das ist mehrfach untersucht worden, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte. Geht dann weiter, im RKI stellt man schnell fest, zu dem Tragen von Masken im Freien gibt es keine Evidenz, kann auch interveniert werden, es ist ungünstig und gefährlich, wenn Masken von Laien benutzt werden, keine fachliche Grundlage zur Empfehlung von FFP2-Masken für die Bevölkerung vorhanden, daher Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen hinzufügen, wurde heute hier schon genannt, es ist nämlich eine Arbeitsschutzmaßnahme. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Wichtig ist hier vielleicht die Kommunikation. Der letzte Punkt, falls so entschieden wird, FFP2-Maskenpflicht, sollte die auf die Herausforderung hingewiesen werden und eine Ausgabe mit Rezept nach vorheriger Beratung durch den Hausarzt empfohlen werden. Der Hausarzt kann prüfen, ob ein kardiales oder pulmonoles Risiko besteht und kann den Gebrauch unterweisen. Das wurde heute schon mal gesagt. Jens Spahn hat das bestätigt, in der Enquetekommission bestellt wurden Schutzmasken für das Gesundheitswesen und nicht für den Alltag. Es gibt Infektionsschutzmasken als solche gar nicht. Es sind Arbeitsschutzmasken, sofern gibt es für das, wofür sie eingesetzt wurde, keine wirklichen Zulassungsverfahren, obwohl es verpflichtend war, diese zu tragen. Ausgangssperren vielleicht ganz kurz. Es wurde diskutiert, ob Ausgangssperren das Infektionsrisiko tatsächlich reduzieren. Im RKI sagt man aber eher die Befürchtung negativer Konsequenzen. Mehrere Gerichte haben Ausgangssperren als unverhältnismäßig gekippt. Ganz wichtiger Teil, frühzeitig im Februar 2020 vor jeglicher Schulschließung stellte man fest, Kinder 2% der Fälle in großer Studie, Kinderkrankenhaus bestätigt alle ohne Komplikationen, auch in Transmissionsketten nicht prävalent, Schulen, Kitas stehen nicht im Vordergrund, keine wichtigen Glieder in Transmissionsketten, anders als bei Influenza. Wurde heute schon gesagt, wusste man am RKI aber schon, Februar 2020, vor jeglicher Schulschließung. Dann kommen die Schulschließungen und im RKI sagt man, Schulschließung nur in besonders betroffenen Gebieten, besonders betroffenen Gebieten und eben nicht generell. Virologe Drosten sagt, Veranstaltungsstopps und Schulschließungen sind effizient. Dann stellt sich fest, dass Herr Spahn angeordnet hat, dass diese Schulschließungen eingebracht werden. Und im RKI stellt man fest, ja, Herr Drosten, das war übrigens vorher geschwärzt, wer die Publikation eingebracht hat, Herr Drosten sprach von Effektivität von Schulschließungen, aber bezog sich auf Influenza und das war für Corona nicht sozusagen adäquat. Dann geht's weiter. Schulschließungen haben vermutlich keinen großen Einfluss auf die Kontrolle der Epidemie gehabt. April 2020, da wurden nochmal die Schulen geschlossen danach. Maßnahmen in Schulen und Kitas können nicht verhindern, dass es zu Ausbrüchen kommt. Wusste man frühzeitig. Trotzdem 73% aller Minderjährigen noch immer durch Corona-Maßnahmen psychisch belastet. Die Presse macht meistens Corona dafür verantwortlich. Das stimmt natürlich nicht. Ist auch ein Kommunikationsthema. Vielleicht noch, es geht mir nicht um die Impfung, sondern um die Ausgrenzung Ungeimpfter. Das ist ja eine NPI. Und zwar sagt Herr Spahn am 3. November 21, wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften. Nur die ist massiv. Und nur zwei Tage später im Krisenstab sagt man, in den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen, aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Gesamtbevölkerung trägt bei, soll das in die Kommunikation aufgegriffen werden. Sagt der Minister Spahn bei jeder Pressekonferenz, vermutlich bewusst, kann er nicht korrigiert werden. Man weiß im Krisenstab, dass Herr Spahn nicht die Wahrheit erzählt. Denn man wusste frühzeitig, Viruslast im oberen Respirationstrakt ist bei Ungeimpften und Geimpften nicht wesentlich anders. So, dann komme ich zum Schluss. Die Evaluierung der Maßnahmen schon im November 2020 stellt man fest, der Erfolg von Maßnahmen kann mit RKI-Daten nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Wir wissen, welche Faktoren die Inzidenz hochtreiben und kennen sinnvolle Maßnahmen, werden diese aber mit RKI-Daten nicht belegen können. Wenn ich etwas nicht belegen kann, wird es schwierig zu postulieren, dass ich weiß, dass es so ist. Dann haben sie die Stopp-Covid-Studie rausgebracht, das RKI, wo sie dann meinten, das hat viel geholfen, es war sehr wirksam, die Daten wollten sie erst nicht rausgeben, dann haben sie sie rausgegeben. Dann wurden diese Daten von, Herr Müller war auch dabei und auch von Herrn Ioannidis ausgewertet. Ich habe dann Herrn Ioannidis getroffen in Berlin und habe ihn mal gefragt. Und er sagt, zieht man bessere Modelle heran, ergeben sich für keine der Maßnahmen belastbare Effekte auf die Ausbreitung der Pandemiewellen. Und zu diesen Maßnahmen gehörten all das, was hier schon besprochen wurde, wo Menschen sozusagen enorm Schaden erlitten haben. Ganz zum Schluss, wenn diese Protokolle gelesen werden, wie es ein Richter getan hat in Osnabrück und nicht bloß der RKI-Spitze vertraut hat, dann kommt sie zu folgendem Ergebnis. Die Kammer in Osnabrück hat nicht bloß Zweifel, sie ist überzeugt, dass bestimmte Grundrechtseingriffe in der Pandemie verfassungswidrig waren. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Barucca, für Ihre Ausführungen.